Denn einiges von dem, was ich gestern Abend schon gesagt habe, gerade über den Atheismus in der Gesellschaft heute, in der wir leben, das werde ich heute nicht wiederholen. Ich habe darüber hinaus auch einen Überblick gegeben über die Geschichte des Atheismus von den frühen griechischen Philosophen bis in die Gegenwart hinein. Auch das werde ich heute Morgen nicht wiederholen. Ich habe darüber hinaus davon gesprochen, dass es verschiedene Typen von Atheisten gibt. Dass nicht jeder Mensch, der sich Atheist nennt, dieselben Begründungen hat. Auch das werde ich heute nicht wiederholen, aber ich werde heute Morgen darauf eingehen, welche Gründe bringen denn verschiedene Menschen, warum sie sagen, dass es keinen Gott geben kann. Und ich werde dann versuchen, einige Hinweise zu geben, was können wir als Christen dazu sagen? Wie können wir da im Gespräch weiterkommen? Bevor ich das mache, möchte ich noch zwei Dinge tun. Einerseits Sie hinweisen auf einige der von mir geschriebenen Bücher, die Sie am Büchertisch finden. Da können Sie gerne drin blättern, auch drin lesen. Sie dürfen die auch mitnehmen. Und ich habe gestern das Angebot gemacht, wenn Sie vollkommen pleite sind, dann schenke ich Ihnen auch ein Exemplar. Wenn Sie das bezahlen können, dann geben Sie etwas Geld dafür. Das werden Sie hier günstiger bekommen als normal anlässlich des Vortrages. Kostet das 5 €. Sonst kostet es etwas mehr. Das ist das Buch, was ich über dieses Thema geschrieben habe. Auseinandersetzung mit Richard Dawkins, mit anderen wichtigen Personen, die für den Atheismus stehen und auch Argumente für den Glauben. Darüber hinaus finden Sie ebenfalls einige andere von mir geschriebene Bücher, so über das Sakrileg, jenen Roman von Dan Brown, wo er sagt, dass die apokryphen Evangelien die eigentlich wahren seien, Jesus verheiratet gewesen ist und so weiter. Ein Büchlein über Gender Mainstreaming, über die Auflösung der Geschlechter in der heutigen Politik und Pädagogik und was wir dazu zu sagen haben. Ein Büchlein über moderne Medizin und Ethik und noch einige Themen mehr. Sie können sich das gerne anschauen, dort hinten am Büchertisch. Zweiter Punkt, es wurde gerade schon angedeutet oder direkt darauf hingewiesen, dass zwei unserer Schülerinnen, Rita und Anita, in diesem Sommer ermordet worden sind während ihres Aufenthalts im Jemen. Das ist eine sehr tragische Sache, das ist ja vollkommen klar, in erster Linie für diese beiden jungen Frauen selbst. Zumindest empfinden wir es so. Als gläubige Christen gehen wir davon aus, sie sind bei Gott. Ja, aber trotzdem hätte ich den beiden gewünscht, dass sie noch viele Jahre hier auf der Erde hätten leben können, um da das zu tun, wofür sie sich eigentlich in der Ausbildung vorbereitet haben. Diese beiden Schülerinnen waren 3 Jahre bei uns in der Bibelschule gewesen. Sie hätten in diesem Herbst absolviert. Ich war darüber hinaus Klassenlehrer dieser beiden Schülerinnen gewesen, nicht nur von ihnen, sondern auch von knapp 40 weiteren Schülern und Schülerinnen. Und da trifft das besonders. Denn wenn Sie mit jemandem zusammengelebt haben, jemanden intensiver kennengelernt haben und plötzlich stirbt dieser Mensch von einem Tag auf den anderen, ohne dass Sie das geahnt oder erwartet hätten, dann betrifft das. Und wenn es dann noch jemand ist, der an einem Gewaltverbrechen stirbt, umso mehr. Und wenn das dann noch passiert in dem Einsatz für Gott, dann auch umso mehr. Ich glaube, wir haben uns in Deutschland lange Zeit, oder ich muss vielleicht an mich denken dabei, lange Zeit war das so weit entfernt gewesen. Natürlich wusste ich, dass jeden Tag Menschen sterben, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und es ist so, dass auch heute Menschen sterben, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Menschenrechtsorganisationen rechnen damit, dass es pro Jahr etwa 120.000 Menschen sind, die weltweit getötet werden, weil sie sich zum christlichen Glauben bekennen. Das ist immens viel, unvorstellbar. Nur die meisten dieser Menschen sind Menschen, die wir nicht persönlich kennen. Menschen, die in Ländern leben, in denen es sowieso schon gefährlich ist zu leben. Aber es ist doch nach wie vor, es sind Menschen, die getötet werden. Es sind Christen. Es sind für diejenigen, die von uns Christen sind, Geschwister. Menschen, die zu einer Familie gehören, zur Familie Gottes gehören. Und da sollten wir dann Anteil nehmen. Mich hat das ganz neu zum Beten gebracht für diese Geschwister, die verfolgt werden in Ländern, in denen sie nicht frei ihren Glauben ausleben dürfen. Darüber hinaus habe ich mir natürlich die Frage gestellt, warum ist das passiert? Haben wir als Bibelschule Fehler gemacht? Tja, und wir haben überprüft, wir haben darüber nachgedacht. Ja, und natürlich im Nachhinein hätten wir gesagt, hätten wir ihnen das verboten? Ja, schon. Erstmal ist natürlich die Sache, darf man Menschen verbieten, irgendwo hinzufahren? Erwachsenen. Da sagen wir sicherlich, naja, es gibt doch die Freiheit, kann doch jeder fahren, wohin er will. Da habe ich jetzt gerade vor 2 Wochen mit einer Familie gesprochen, die haben in den Herbstferien eine Reise nach Tunesien gemacht. Dann habe ich nachgeschaut, bei dem Auswärtigen Amt, da steht Warnung, nach Tunesien zu reisen. Aber jedes Jahr fahren Tausende nach Tunesien. Warum? Es gibt Ankündigungen islamischer Terroristen in Tunesien, Urlauber zu kidnappen. Ja, oder was ist, einige unserer Schülerinnen haben ihr Praktikum in Brasilien gemacht, in Sao Paulo. Da gibt es keine Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes für Brasilien. Trotzdem ist in Sao Paulo die Kriminalität größer als im Jemen. Da ist vielleicht keine staatliche Destabilität, aber dafür sind Verbrecher auf der Straße. Und die fragen nicht immer danach, bist du Christ oder nicht, sondern du siehst westlich aus, du siehst reich aus, also wirst du überfallen und ausgeraubt. Das heißt, wohin dürfen wir denn dann gehen? Sowohl als Urlauber als auch als Christen. Wer hilft denn den Leuten, die auf der Straße in Sao Paulo leben? Diese Schüler, die dort gewesen sind, haben Arbeit gemacht unter Straßenkindern. Wer hilft denn diesen Straßenkindern? Gehen wir als Christen wirklich nur dahin, wo es hundertprozentig sicher ist? Ja, wohin dürfen wir denn dann noch gehen? Zu den Reichen und Satten und Zufriedenen der Welt. Aber die wollen es ja gar nicht hören. Sondern gerade bei den Menschen, die das Evangelium brauchen und offen dafür sind, da wo Jesus gesagt hat, die Kranken bedürfen des Arztes und nicht die Gesunden. Ja, das sind häufig diejenigen, wo wir auch eine gewisse Gefahr und ein gewisses Risiko eingehen. Ja, und gerade in den letzten Monaten habe ich mir gedacht, ja, was ist denn mit dem, der sein Praktikum in München macht und dann in der U-Bahn missioniert? Sie wissen, woran ich denke. Nicht? An jenen Mann, der dort grausam umgebracht worden ist von Jugendlichen in München. Ja, in München gibt es keine Reisewarnung. Nicht? Oder gehen Sie, was weiß ich, und arbeiten unter Türken in Kreuzberg in Berlin. Ja, da können Sie auch nicht sicher gehen, dass Ihnen keiner was tut. In Deutschland. Also von daher, ich glaube, wir können nicht ein falsches Sicherheitsbedürfnis haben, wo wir sagen, wir gehen nur dahin, wo es sicher ist. Ja, dann müssen wir uns einschließen in unserer Wohnung, noch ein paar Stahlträger einziehen, damit hier nicht irgendwann mal was passiert oder jemand eine Bombe reinwirft. Das gibt es nicht. Aber wir sind herausgefordert, natürlich kein überflüssiges Risiko einzugehen. Und das haben wir als Bibelschule auch nicht getan. Wir haben uns erkundigt bei Mitarbeitern vor Ort. Wir haben uns erkundigt bei Leuten der Gesellschaft, die dieses Krankenhaus betreibt. Ist das sicher vor Ort? Und die haben uns gesagt, na ja, sicher, ja. Auch die Polizei vor Ort sagt, es ist sicher. Aber man muss gewisse Regeln beachten. Und diese Regeln haben die Schülerinnen beachtet. Es war nicht so, dass sie umgebracht worden sind, weil sie sich dumm verhalten haben. Gar nicht. Bis heute ist es sogar so, was wir traurigerweise sagen müssen, wir wissen bis heute noch nicht eindeutig, warum sie ermordet worden sind. Es ist vollkommen offen. Die Polizei vor Ort, wie auch das Bundeskriminalamt, haben eigene Untersuchungen angestellt und keiner weiß es. Es kann sein, dass sie aus Glaubensgründen ermordet worden sind. Es kann sein, dass sie auch einfach Kriminellen zum Opfer gefallen sind, die in diesem armen Land gemeint haben, dass sie diese scheinbar reicheren jungen Frauen aus dem Westen einfach überfallen und ausrauben wollen. Beides ist schlimm und tragisch. Und beides geschah im Dienst für Gott. Ich formuliere hier bewusst im Dienst für Gott, weil auch das, was in den Medien diskutiert worden war, unsachgemäß diskutiert worden war, die haben dort keinen Missionseinsatz in diesem Sinne gemacht. Weil das ist im Jemen so auch nicht zulässig. Und darüber hinaus, da wo wir als Christen tätig sind, da ist nicht immer so, dass wir uns auf den Marktplatz stellen und sagen, kehre um, bekehr dich. Das geht in vielen Ländern nicht. Und in vielen Ländern hören die Menschen auch nicht darauf. In diesem Praktikum ging es in erster Linie darum, die Liebe Jesu weiterzugeben, indem man sich für diesen Menschen Zeit nimmt, sie pflegt, sie behandelt und wenn es im persönlichen Gespräch möglich ist, dann auch etwas über den Glauben sagt. Und das ist im Jemen weder verboten, noch verfemt. Sondern wenn sie im Jemen sind, wie in vielen islamischen Ländern, dann wird von ihnen als Christ sogar erwartet, dass sie ihren Glauben benennen. Sprechen Sie selbst in Deutschland mit einem Muslim. Ich tue das immer wieder. Da ist es so, wenn ich nicht mich zu meinem Glauben bekenne, dann denken die, was ist denn das für ein Christ? Der hat ja wohl keine Ahnung, das ist ja kein Gläubiger. In islamischen Ländern wird es erwartet. Es ist nicht so, dass man kritisch dagegen ist. Das, was verboten ist, ist in diesen Ländern, dass ein Muslim sich zum christlichen Glauben bekehrt. Das. Aber dass ein Christ für seinen Glauben eintritt, dass er den auch verteidigt, das wird sogar erwartet. Von daher, Journalisten, die hier im Westen geschrieben haben, das sei da verfemt und man wolle das gar nicht, haben keine Ahnung vom Islam. Die kochen einfach ihr eigenes Süppchen, ihr Süppchen des Atheismus, christlicher Glaube soll weg und jetzt nimmt man das als willkommenes Beispiel. Diese Atheisten werden in islamischen Ländern verachtet, weil für einen Muslim gilt ein Atheist als viel, viel, viel schlimmer als ein Christ. Wenn da ein Journalist irgendwo im Jemen auftauchen würde und sagt, ah, ich bin ja ganz modern, ich glaube daran, es gibt gar keinen Gott. Das ist für einen Islam, für einen Muslim, ist das schlimmer als ein Hund. Weil ein Muslim sagt, dass selbst die Tiere wissen, dass es einen Gott gibt. Auch wenn sie es nicht sprechen können. Aber ein Mensch, der seinen Schöpfer leugnet, das ist ja das Schlimmste von allen. Also das heißt, ich frage mich, ob diese Journalisten sich ernsthaft mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Wahrscheinlich nein. Sie instrumentalisieren bloß diese schlimme Tat, um in Deutschland gegen Christen vorzugehen und christlichen Glauben. Und das ist schlimm. Denn es ist ja auch ganz klar, da war in der Zeitung hier Demonstration dagegen, warum gehen Christen in andere Länder und nerven die Menschen, so wurde das ausgedrückt. Denn die wollen die ja gar nicht haben. Und zeitgleich war in Jemen große Demonstration auf der Straße von Muslimen gegen die Mörder dieser beiden Schülerinnen. Und für das Krankenhaus, was von Christen betrieben war. Da musste ich mich an den Kopf fassen und sagen, in welcher Welt leben wir? Da leben wir in einem christlichen Land und in Deutschland wird dagegen demonstriert, dass Christen dahin gehen und Muslime im Jemen demonstrieren für die Christen und gegen die Attentäter. In was für einer verdrehten Welt leben wir? Nicht? Also da sind dann zwischenzeitlich die Muslime, die sich für uns einsetzen und die, die in einem freiheitlichen Demokratie sich vielleicht sogar noch als Christen verstehen, kritisieren da herum aus irgendwelchen Gründen, die mit dieser Sache gar nichts zu tun haben. Und in diesem Umfeld kam es ja gerade in den letzten Wochen immer wieder massiv zu Angriffen auf gläubige Christen. Und zum großen Teil ging es nicht um Information, obwohl das so gesagt worden ist, sondern es ging nur von vornherein darum, Christen in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Ich habe ja selbst mit Journalisten gesprochen dabei. Und viele Journalisten, die haben von vornherein gesagt, uns geht es nur darum zu zeigen, was hier falsch läuft. Informationen, darum ging es gar nicht. Mit den Leuten von Frontal 21 habe ich gesprochen. Ich habe ihnen ein Interview gegeben. Nichts ist davon gekommen. Was haben die gesendet? Die haben auf dem Gelände der Bibelschule Berake zwei Teenies getroffen, die Freizeiten gemacht haben. Und die wurden dann in der Sendung als Bibelschülerin ausgegeben, die irgendwo in ein gefährliches Land geschickt werden. Das sind Schülerinnen, die die allgemeinbildende Schule besuchen, die sich für anderthalb Wochen an der Bibelschule Brake aufhielten. Und ich habe die Leute darauf aufmerksam gemacht, habe gesagt, das sind keine Bibelschülerinnen. Das kümmerte doch von den Journalisten keinen. Das heißt, glauben Sie nicht mal die Hälfte von dem, was gezeigt wird. Der Journalist dreht das so, wie er es gerne haben will. Und gerade die Sendungen, die in erster Linie mit Zuschauer haben wollen, da geht es ja nicht darum, die Wahrheit zu sagen, sondern wie wird unsere Zuschauerquote gesteigert? Und dann will man irgendetwas Skurriles, Absurdes darbieten, aber nicht, wie es wirklich ist. Da wurden diese Schülerinnen gefragt, bist du bereit für Jesus zu sterben? Ja, und ich muss ja sagen, ich bin froh darüber, was diese Schülerinnen geantwortet haben. Ja. Denn jetzt, was sollte ein Christ sonst antworten? Nur das, was man jetzt klären müsste, ist, was meinen die damit? Diese Schülerinnen meinen ja nicht, wir gehen leichtfertig in irgendwie ein islamisches Land und sagt, hier bringt uns um. Ja, gar nicht. Sondern das, was sie damit meinen, ist das, was Paulus sagt. Wenn es darauf ankommt, bin ich auch bereit, mein Leben hinzugeben. Aber nicht leichtfertig. Das ist das, was Christen seit Jahrtausenden tun, indem sie sagen, mein Glaube ist mir wichtiger als irgendetwas anderes und ich bin bereit, alles einzusetzen dafür. Das ist das, warum Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis gesessen hat, weil er gesagt hat, ich kann doch hier auch in der Situation nicht schweigen. Das ist das, weil der Bischof Polycarp in der frühen Christenheit umgebracht und der wurde auch getötet, weil er sich für den christlichen Glauben eingesetzt hat. Und das ist voll die ganze Geschichte. Das waren keine Menschen, die leichtfertig ihr Leben weggeschmissen haben, sondern das waren Menschen, die gesagt haben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, mein Glaube ist mir wichtiger als das Leben, aber nicht leichtfertig. Und deshalb, was kann ich denn an diesen beiden jungen Mädchen kritisch sagen, wenn sie das so bekennen? Das war keine lebensmüde, das waren keine lebensmüden Jugendlichen, sondern das waren welche, die halt höhere Werte haben, als nur zu chillen. Also Jesus ist mir wichtiger als meine Karriere, Jesus ist mir wichtiger als meine Freizeitbeschäftigung, als mein Spaß. Das ist doch eigentlich vorbildlich. Und dann wurde in der Schlussmoderation gesagt, Sie haben es vielleicht noch im Ohr, bisher wussten wir, es gibt radikale Islamisten, die bereit sind, für ihren Glauben zu sterben. Und jetzt wissen wir, es gibt auch extreme Christen, die das tun. Ja, da muss man doch sagen, was für eine Verdrehung in der Welt. Da werden irgendwelche islamischen Terroristen, die mit einer Sprengstoffbombe um den Bauch auf den Marktplatz gehen, sich in die Luft sprengen, werden verglichen mit jungen Christen, die bereit sind zu sagen, Jesus bedeutet mir sehr viel. Wo sind denn weltweit die christlichen Attentäter und Selbstmordanschläge? Ja, die gibt's ja gar nicht. Was machen denn diese Christen in den Ländern, in denen sie von dem Glauben erzählen? Sind das welche, die dort andere umbringen? Ich wüsste kein einziges Beispiel. Sondern das sind Leute, die alles einsetzen, auch ihr Wohlbefinden, ihre Zeit, ihr Leben, ihr Geld einsetzen, um den Menschen Gutes zu tun. Tun das die extremen Islamisten? Da müssen wir doch sagen, das ist was vollkommen anderes. Und hier wurde bewusst von den Medien das auf eine Stufe gesetzt. Und zwar, weil diese Leute, die in den Medien das produzieren, ganz bewusst gegen Christen sind eingerichtet. Und sie suchen nur nach Dingen, die sie dafür nennen können. Und das ist beängstigend und schlimm, muss ich sagen. Und das trifft auch. Ich meine, es trifft schon schlimm genug, die Trauer zu verarbeiten, dass diese beiden Schülerinnen, unsere Schwestern und Schülerinnen, dort umgebracht worden sind. Das ist schlimm genug. Aber dann gleichzeitig auch noch in der Öffentlichkeit diese Auseinandersetzung zu erleben, diesen manchmal Hass zu erleben, der dort gekommen ist. Da habe ich unter anderem mal E-Mail bekommen und da hat mir dann jemand geschrieben, ja, Sie Irreführer und Sie Betrüger und so, schicken Sie doch Ihre eigenen Kinder in den Jemen, dass sie umgebracht werden. Da muss man sagen, das ist ja schlimm. Merken die Menschen nicht, was für ein Schmerz das ist, wenn die beiden dort gestorben sind? Und keiner hat die gezwungen und keiner hat sie dahin geschickt. Das war ihre persönliche Überzeugung, weil sie diesen Menschen helfen wollten dort. Eine der Schülerinnen war für ein Jahr schon vorher in Afrika gewesen, hat in einem Kinderheim mitgearbeitet, weil ihr diese Menschen so am Herzen lag, auch islamisches Land in Afrika. In diesem Land in Afrika wird jetzt in Gedenken an diese beiden Schülerinnen ein weiteres christliches Kinderheim eröffnet. Und so hat die Bibelschule Brake sich mit daran beteiligt, dass jetzt einige Konzerte veranstaltet worden sind. Das Geld, was dort bekommen ist, auch das, was andere gespendet haben, wird eingesetzt, um in diesem Land ein christliches Kinderheim zu gründen, auch islamisches Land. Und es ist möglich, ein christliches Kinderheim dort zu eröffnen. In Gedenken daran, das lag den beiden am Herzen, das wollten die tun. Und selbst wenn sie es jetzt selbst nicht mehr tun können, können andere es für sie tun. Und deshalb würde ich Ihnen sagen, glauben Sie nicht alles, was in den Medien ist. Da sind vielfach mehr politische Interessen dahinter, als dass es wirklich um Wahrheit geht. Da werden Sachen vollkommen verdreht, rausgeschnitten manchmal. Ich war ja auch bei diesem Interview dabei mit diesen beiden jungen Mädchen. Da wurde ja gar nicht alles gesendet, was die gesagt haben. Da wurde nur das rausgeschnitten, was jetzt der Journalist am extremsten empfand. Und da seien Sie ganz vorsichtig. Und auf der anderen Seite machen Sie sich darauf gefasst, auch wenn Sie das heute nicht trifft, in der Zukunft werden die Medien noch radikaler gegen Christen vorgehen. Das ist nicht ein Einzelfall. In Bielefeld war es vor einem Jahr, dass dort einige Abgeordnete gesagt haben, des Landtages, wir wollen, dass diese christliche Schule geschlossen wird. Und da haben sie alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die Schule geschlossen wird. Vielleicht erinnern Sie sich auch daran, in Gießen, noch ein bisschen früher, da war dann auch in der hessischen Presse, da sollte die August-Hermann-Franke-Schule Gießen geschlossen werden. Warum? Weil sie eben neben der Evolutionstheorie auch die Schöpfungslehre lehrt. Da wurde das ja ganz groß herausgestellt. Und wer weiß, übermorgen sind Sie in Neustadt dran. Dann ist vielleicht der Bibelbund dran, nicht? Also ja, der Bibelbund, das sind doch die Fundamentalisten. Die sind für das und das oder gegen das und das. Also wir sind als Christen alle davon betroffen. Und deshalb sollten wir füreinander beten, füreinander eintreten, auch wo es in der Öffentlichkeit möglich ist, und uns darauf gefasst machen, wir leben in einem Staat, der nicht mehr neutral ist Christen gegenüber, sondern wir leben in einem Staat und in einer Öffentlichkeit, die sich zunehmend mehr kritisch zu Christen stellt und Christen herausdrängen will in jedem Bereich. Und manche haben das vielleicht noch nicht gemerkt, aber es ist so. Sie merken das heute überall, wo Sie in der Öffentlichkeit präsent sind. Und zwar egal, was Sie als Christ sagen. Schon allein, wenn Sie sagen, Jesus ist der einzige Weg zu Gott, dann sind Sie heute in der Öffentlichkeit nicht mehr tragbar. Wenn Sie sagen, wir glauben Familie, Mann und Frau mit deren Kindern, das sollte geschützt werden, dann haben Sie keine Chance mehr, Karriere zu machen. Also es sind schon ganz allgemeine Sachen, da müssen Sie gar nichts Extremes sagen. Und darauf sollen wir uns einstellen. Und ich würde Sie ermutigen dazu, beten Sie für unsere Geschwister in Ländern, in denen sie verfolgt werden. Denn die haben es nötig. Und wie lange wir hier frei weiterleben dürfen, wissen wir nicht. Aber denken wir daran, auch in Deutschland gab es schon Phasen, wo Christen verfolgt und eingesperrt worden sind. Nicht nur unter der SED, sondern auch unter dem Nationalsozialismus, wenn wir mal nur ein paar Jahre zurückgehen. Oder als Kirchengeschichtler habe ich mich auch dann mit dem Pietismus beschäftigt. Meinetwegen Pietismus in der Anfangszeit, was war denn? Da wurden die Pietisten ins Gefängnis gesperrt. Weil das war verboten. Es gab Pietistenreskripte. Da wurde gesagt, wenn man sich zum Bibelkreis zu Hause trifft, das ist verboten vom Staat, eingesperrt. In der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert, aus der Gegend, aus der ich komme, in Lippe, da reisten dann einige Prediger umher, trafen sich in den Scheunen der Bauern, weil die Pfarrer eben so rationalistisch waren und gegen den Glauben eingestellt waren. Und dann wurden die des Landes verwiesen, wenn es gut ging, wenn es schlecht ging, kamen sie in Haft. Das gab es auch schon alles mal. Also auch in Deutschland hatten wir schon radikales Vorgehen gegen Christen in der Vergangenheit. Und dass so etwas nicht wiederkommt, davor hat keiner von uns eine Garantie. Es gibt einige Leute, die wollen das. Aus ideologischen, politischen oder persönlichen Gründen. Also dafür beten Sie auch weiter für die Eltern dieser beiden Ermordeten, denn sie brauchen das. Das ist wahrscheinlich nie zu überwinden, wenn man Kinder hat, selbst wenn man gläubig ist, zu sehen, unter welchen Umständen die dort ermordet worden sind. Und dafür ist es wichtig, auch für diese Geschwister mit einzustehen. Und dafür einzustehen, dass Gott aus diesem Schrecklichen doch noch etwas Gutes macht. Sei es auch dafür, dass Menschen zum Glauben finden oder zum Nachdenken kommen. Nun, diese Worte wollte ich Ihnen gerade noch weitergeben, anlässlich eben des Todes unserer beiden Schülerinnen. Jetzt will ich zum eigentlichen Thema dieses Morgens und auch des Nachmittags kommen, der Atheismus. Wir könnten uns zuerst einmal die Frage stellen, warum beschäftigen wir uns hier eigentlich mit dem Atheismus? Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich die meisten, die heute Morgen gekommen sind, keine Atheisten sind. Gehe ich davon aus. Ich meine, wenn trotzdem jemand hier ist, der Atheist ist, herzlich willkommen, da wird keiner rausgeschmissen, Sie dürfen nachher auch mit Fleischkäse essen und Sie dürfen auch Ihre Meinung hier gerne sagen, wenn Sie das betrifft. Aber ich gehe davon aus, die meisten hier sind keine Atheisten. Dann könnten wir sagen, warum machen wir das denn? Sollen wir nicht besser Bibelarbeit machen? Ich lege Ihnen hier gerade ein bisschen aus dem Lukas-Evangelium aus und dann haben wir doch mehr davon. Und das stimmt zu einem gewissen Teil auch. Ich glaube, wir setzen uns mit dem Atheismus auseinander aus mehreren Gründen. Zum einen, weil selbst da, wo wir Christen sind, wir immer wieder mit Phasen in unserem Leben konfrontiert werden können, wo wir Zweifel haben an der Existenz Gottes. Das kann es geben. Und dann müssen wir uns selbst weiterhelfen und auch den Geschwistern weiterhelfen, die davon betroffen sind. An der Universität, wie häufig habe ich das erlebt, dass da dann junge Christen sind, die, weil sie so viel mit atheistischen Argumenten konfrontiert werden, in Zweifel kommen, ist das denn wahr oder nicht? Ja, neulich, das hatte mich doch ganz überrascht, da hatte sich eine Frauengruppe aus der katholischen Kirche aus dem Ruhrgebiet bei uns an der Bibelschule angemeldet. Die haben im Fernsehen mitbekommen, Bibelschule Brake, und die wollten das doch jetzt mal selbst sehen. Fand ich ja gut. Nicht nur zu hören, sondern selbst anzuschauen. Und dann haben wir gesagt, können Sie gerne kommen. Ich habe mit denen eine Stadtrundführung durch Lemgo gemacht und hinterher die Bibelschule gezeigt und erzählt. Und was ich Ihnen jetzt sagen will, ist, da war auch ein Busfahrer dabei, auch Katholik. Und mit dem saß ich beim Mittagessen zusammen, wir sprachen so über den Glauben und dann sagte er hatte gerade den Roman Das Sakrileg gelesen. Und jetzt sei er schwer in Zweifel, ob das denn mit der Bibel so stimmen würde, weil da doch was von den apokryphen Evangelien so steht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe ein Büchlein darüber geschrieben, habe ihm das Büchlein gegeben und den ganzen Nachmittag saß der Busfahrer in seinem Bus und hat das Büchlein gelesen. Und dann beim Abendessen habe ich ihn gefragt, na, wie ist es denn? Da sagt er, das fand ich richtig spannend, das muss ich unbedingt weiterlesen. Habe ich es ihm dann geschenkt und habe gedacht, wie Gott sowas führen kann. Dieser Mann versteht sich als Christ. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was er alles glaubt oder was nicht. So eng kenne ich ihn ja nicht. Aber der ist in Zweifel gekommen über die Wahrheit der Bibel, weil er solch einen Roman gelesen hat. Und das kann auch Christen passieren. Da ist vielleicht der Religionslehrer, der sagt, ach, da gibt es doch die Quellenscheidung, das ist doch alles von verschiedenen Autoren zusammengeschrieben worden. Und dann denkt der Schüler, wenn das stimmt, der Lehrer hat das doch studiert, der kennt sich dort aus. Und dann müssen wir diesen Christen helfen, ihnen auch Argumente geben, die für unsere Position sprechen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das musst du glauben. Das ist zu wenig. Wenn dann der Student ist. Ich habe das an der Universität erlebt. Da waren einige Mitstudenten, gläubige Christen, die sind durch das Theologiestudium vom Glauben weggekommen. Einer hat beispielsweise eine Seminararbeit geschrieben in einem Seminar über Fundamentalismus. Und da schrieb er, mein Ausstieg aus dem Fundamentalismus. Und was er da eigentlich meinte, war mein Abschied vom Glauben. Und da hat er sogar noch eine gute Note für bekommen und ist heute Pfarrer. Aber glaubt nicht mehr an die Bibel, an Gott. Und das darf man, nicht? Das ist kein Problem. Wenn man die Scheine alle hat, darf man Pfarrer werden. Also glauben Sie nicht, dass Pfarrer alles immer gläubige Leute sind. Das ist leider nicht so. Ich habe an der Universität einen Theologieprofessor gehabt, der im Namen der evangelischen Kirche unterrichtet hat, der sagte, er sei atheistischer Christ. Ja, renommierter Professor, vielfach eingeladen. Und er sagte, am besten könnte man Christ sein, wenn man glaubt, dass es gar keinen Gott gibt. Ja, und da muss man sagen, das ist heute evangelische Kirche. Nicht nur zum Glück, aber auch. Und da kommen manche vom Glauben weg. Und auch denjenigen, die in diesen Zweifeln sind, denen können wir helfen, indem wir ihnen Argumente nennen, die ihren Glauben unterstützen. Und wir haben ja welche. Das heißt, wir als Christen müssen uns auch anstrengen, intellektuell, um diesen Menschen zu helfen, Seelsorge zu betreiben praktisch. Dafür beschäftigen wir uns mit dem Atheismus. Wir beschäftigen uns auch mit dem Atheismus, weil wir die Menschen lieben, die verloren gehen. Und da sind manche, gerade in Deutschland, die sich als Atheisten benennen. Und für die ist das Evangelium Jesu doch auch. Und wenn wir ihnen das erklären wollen, dann müssen wir auch ihre Argumente entkräften können. Und dann ist die Frage, wie machen wir das denn? Wie bringen wir die zum Nachdenken, dass sie dann irgendwann vor der Entscheidung stehen, will ich mit Jesus leben oder nicht? Und da müssen dann erstmal, ich möchte es einmal nennen, Vorevangelisation betreiben. Das heißt, die Argumente ausräumen, die störend sind, damit sie dann offen sein können für den eigentlichen Anspruch des Evangeliums. Dafür machen wir es auch. Und wir machen es, glaube ich, auch für die breite Öffentlichkeit, dass wir darstellen können, die Christen sind nicht nur die Dummen und die Atheisten sind nicht nur die Klugen. Ganz so einfach ist es nicht. Also ich glaube, das sind drei Schwerpunkte. Für uns selbst und für unsere Seelsorge, für diejenigen, die offen sind für den Glauben und für die breite Öffentlichkeit, um auch hier für Jesus einzustehen. Dafür beschäftigen wir uns mit dem Atheismus. Und das heißt natürlich, dass wir die Argumente der Atheisten ein Stück weit zumindest kennen sollten und auch wissen sollten, wie wir darauf reagieren können. Ich werde das heute Morgen nur einführend sagen können. Das ist vollkommen klar. Weil wenn Sie mit intellektuellen Atheisten sprechen, dann ist das Gespräch nicht in 5 Minuten zu Ende, sondern dann wird sich das weiterentwickeln, da kommen immer wieder neue Argumente, da müssen wir wissen, richtig damit umzugehen. Und ich werde Sie heute Morgen nur ein bisschen mit hineinnehmen in diese Gedankengänge, werde Ihnen hoffentlich dadurch Mut machen können, dass der christliche Glaube Hand und Fuß hat oder der Glaube an Gott Hand und Fuß hat. Und auch, dass die Argumente der Atheisten nicht so einschüchternd sind, wie sie manchmal scheinen. Aber ich will sie auch davor warnen, falsche Argumente zu gebrauchen. Manche Christen haben zwar die richtige Überzeugung, aber benutzen die falschen Argumente dafür. Und dann kommt genau das Gegenteil von dem raus, was sie eigentlich erreichen wollen. Also manchmal machen sie sich lächerlich über Atheisten und statt dass der Atheist dann zuhört, fühlt er sich angegriffen und verletzt und ist eher noch mehr abgeschlossen dem Glauben gegenüber. Und das ist schlecht. Deshalb, wir sollten auch hier weise vorgehen und jeden Gesprächspartner ernst nehmen, mit dem wir zu tun haben. Auch zuhören dabei. Den ersten Tipp, den ich Ihnen dabei geben will, und wenn Sie nur den mitnehmen, dann hat sich mein Vortrag heute Morgen schon gelohnt. Der erste Tipp, den ich Ihnen geben würde, wenn Ihnen jemand sagt, ich glaube nicht daran, dass es einen Gott gibt, ehe Sie groß argumentieren, fragen Sie zuerst nach, warum glaubst du denn nicht daran? Und dann sagt er irgendetwas und dann fragen Sie wieder nach, ja, erklär mir das doch nochmal. Denn dann können Sie individuell eingehen auf das, was den Menschen wirklich bewegt. Denn sie werden feststellen, dass die meisten Menschen, mit denen sie sprechen, sich gar nicht intensiv Gedanken über Gott gemacht haben. Die sagen, ich bin Atheist, weil dann ist das religiöse Gespräch zu Ende und der andere lässt mich endlich in Ruhe. Manche oder sogar sehr viele Menschen sagen, ich bin Atheist, nicht weil sie wirklich glauben, es gibt keinen Gott, sondern weil sie persönlich innerlich verletzt sind. Darüber werden wir heute Nachmittag noch sprechen. Ich erinnere mich an eine Frau, die mir begegnet ist auf dem Bahnhof in Siegen. Ich wartete auf einen Zug, sie wartete auf einen Zug. Wir kamen ins Gespräch und dann sagte sie, ich glaube nicht daran, dass es einen Gott gibt. Und da fragte ich sie genauso, ja, warum glauben Sie das denn nicht? Und dann war es wenige Minuten, dann fing sie an zu weinen und sie hat gesagt, ihr Ehepartner ist gerade vor kurzem gestorben und ein Gott, der das zulässt, den kann es nicht geben, an den kann sie nicht glauben. Ja, und hier verlief das Gespräch vollkommen anders als an einem anderen Ort, wo ich vor ein paar Jahren war, in Krelingen, eine Freizeit gemacht habe und dort mit einem Philosophiestudenten sprach, ungläubiger Philosophiestudent aus Berlin. Und da hatten wir uns den ganzen Abend auch über die Existenz Gottes unterhalten, aber da mehr intellektuell. Was sagt Immanuel Kant und was sagt Hegel dazu und was sagt Feuerbach dazu? Das war für den dran. Weil als Philosophiestudent, das war seine Grundlage. Für diese Frau in Siegen war die Grundlage, ich bin so betroffen, ich bin so traurig, dass der Ehepartner, den ich geliebt habe, gestorben ist. Und was es hier brauchte, waren nicht intellektuelle Argumente, sondern Seelsorge. Und am Ende dieses Gesprächs saßen wir zusammen dort auf dem Bahnhof und haben zusammen gebetet. Weil hier war das Problem gar nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht, hier war es die starke Betroffenheit der Person. Und das können wir erst rausbekommen, wenn wir nachfragen. Deshalb, wenn Sie das hören, lassen Sie sich nicht provozieren. Nennen nicht gleich viele Argumente, sondern hören erstmal ganz genau zu. Und nehmen sich wirklich Zeit dafür. Das ist manchmal viel, viel wichtiger, als die guten Argumente zu nennen. Dann verstehen Sie auch, warum der andere das ablehnt. Viele lehnen es ab aus persönlichen Gründen, manche, weil sie schlechte Erfahrungen mit Christen gehabt haben, und das gibt es ja leider auch, oder schlechte Erfahrungen mit der Kirche, manche nur, weil sie solch einen billigen Roman wie Sakrileg gelesen haben. Oder von Karl-Heinz Deschner, nicht, solch ein Christenhasser, der zahlreiche Bücher geschrieben hat, die begierig von Menschen gelesen werden, wo er dann schimpft über den Glauben und die Kirche und alles Mögliche. Und dann müssen wir unterschiedlich darauf eingehen, je nachdem, warum jemand den Glauben leugnet, unterschiedlich darauf eingehen. Nun, also das Erste und Wichtigste, fragen Sie nach und fangen Sie nicht gleich an, sich zu rechtfertigen. Lassen Sie sich auch nicht gleich in die Defensive drängen. Weiterer wichtiger Tipp. Viele, die treten auf in dem Selbstbewusstsein, es gibt doch keinen Gott, beweis mir doch erstmal, dass es einen Gott gibt. Also wenn Sie, ich reagiere häufig darauf so, dass ich dann erstmal ganz erstaunt bin. Also und dem anderen auch sage, das finde ich ja wirklich interessant. Sie sind einer der wenigen, die nicht daran glauben, dass es einen Gott gibt. Wie kommen Sie dazu? Ja, und tatsächlich ist es ja so. Der meint ja umgekehrt, ich bin einer der wenigen, die noch das glauben. Aber weil wir in einem überwiegend atheistischen Staat sind, weltweit, glauben die meisten Menschen, dass es einen Gott gibt. Zugegebenerweise nicht immer an den christlichen Gott, aber dass es einen Gott gibt, glauben die meisten Menschen. Die Muslime alle glauben, dass es einen Gott gibt. Die meisten Katholiken, 1,2 Milliarden, glauben daran, dass es einen Gott gibt. Die Hindus glauben, dass es einen Gott gibt. Die Buddhisten glauben, dass es einen Gott gibt. Weltweit etwa 85% der Menschheit glaubt, dass es einen Gott gibt. Jetzt will ich nicht sagen, dass Sie mich falsch verstehen, das sei alles dasselbe, gar nichts. Aber einem Atheisten ist es herzlich egal, ob es einen islamischen Gott, einen christlichen Gott oder sonst einen gibt, sondern der ist ja gegen alle. Und dann kann ich die jetzt alle mal vereinnahmen und sagen, ja, also wir alle glauben ja, dass es einen Gott gibt. Wir haben zwar unterschiedliche Vorstellungen, wer das ist, aber dass es einen Gott gibt, glauben wir ja alle. Warum Sie eigentlich nicht? Und dann ist er manchmal ganz überrascht, weil er genau das Gegenteil erwartet. Und viele kommen dann in Stocken und sagen, ja, das hat unser Lehrer uns so gesagt. Ja, dann frage ich, glaubst du alles, was der Lehrer dir sagt? Und dann natürlich das peinliche, nee, ja nicht und so. Und wenn er dann sagt, ja, dann sage ich ihm, ja, weißt du, es gab ja mal Nationalsozialismus, da haben die Menschen gesagt, Juden seien Untermenschen. Glaubst du das auch? Nee, natürlich nicht. Und dann merkt man ja, der Lehrer, der ist zwar klug, aber der hat ja auch nicht immer recht. Ich muss doch eine eigene Überzeugung haben. Und dann geht es weiter. Ja, warum glaubst du denn dann nicht, dass es Gott gibt? Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, dann sage ich ihm auch meinetwegen, ja, hast du schon mal einen Quark gesehen? Kennen Sie aus der Physik, nicht so kleine Teilchen, da so super kleine Teilchen. Und wenn er ehrlich ist, kann er sagen, nee, weil bisher kein Mensch je einen Quark gesehen hat. Aber alle Physiker, auch Nobelpreisträger, gehen davon aus, es gibt Quarks. Nicht? Und dann, ja, was ist da? Also glaubt er auch, dass es das gibt. Ja. Oder dann kann ich ihn anders fragen, wenn Sie mehr historisch argumentieren, dann können Sie sagen, ja, hast du schon mal Napoleon gesehen? Sagt er, ja, auf dem Bild. Ja gut, aber ob es den wirklich gegeben hat, wer weiß das schon. Es werden doch auch Bilder gemalt von Star Trek. Nicht? Gab's die wirklich? Star Trek? Nee, natürlich nicht. Also deshalb, vielleicht gab es Napoleon ja nie. Und dann merkt er glaubt doch auch daran, dass es den gegeben hat, obwohl er den nie getroffen hat. Also so kann man dann leicht im Gespräch den anderen ein bisschen zum Nachdenken, zum Fragen bringen, so durch kleine Argumente. Und die können ruhig etwas locker vorgebracht werden, denn mein Ziel in dieser Phase ist es ja, den anderen einfach zum Nachdenken anzuregen, deutlich zu machen, die Frage ist noch nicht geklärt. Denn wenn Sie jemanden treffen, der sagt, eigentlich ist die Sache ja lange klar, da gibt es nur noch so ein paar Hinterwäldler, die sowas glauben, dann ist der gar nicht offen für ein ernsthaftes Gespräch. Um eine Offenheit für ein ernsthaftes Gespräch zu erreichen, müssen Sie bei dem anderen erst einmal die Neugierde wecken, die Frage ist noch nicht beantwortet, die Frage ist noch offen, sonst ist der andere gar nicht bereit. Sonst schaut er auf Sie herab und sagt, ach, dieser Christ, der muss auch noch ein bisschen lernen. Dann weiß er, dass er dann mal dahin kommt, wo ich bin. Wenn er merkt, dass seine Position gar nicht so gut ist, dann sind wir erst auf Augenhöhe. Dann können wir erst Argumente wirklich austauschen. Und viele Leute, die meinen eben, weil es an jeder Straßenecke so genannt wird, es sei sicher, dass es keinen Gott gibt. Aber welche Argumente sprechen dann wirklich gegen die Existenz Gottes? Und jetzt will ich Ihnen einige nennen. Und einige, die Sie vielleicht schon gehört haben. Und ich sage Ihnen im Vorhinein mein Ergebnis davon. Ich habe zahlreiche atheistische Literatur gelesen. Von bekannten Atheisten, eben eines der letzten Sachen aus dieser ganzen Welle von Richard Dawkins, einige dieser Bücher. Und das waren Seiten, hunderte von Seiten. Und ich muss sagen, nachdem ich das alles gelesen habe, ich bin immer noch nicht überzeugt, dass es keinen Gott gibt. Denn ich finde, die haben alle gar keine guten Argumente. Ich möchte sogar einmal behaupten, es gibt letztendlich gar kein einziges Argument, was wirklich gegen die Existenz Gottes spricht. Das sind jetzt starke Worte. Gerne können Sie in der Pause nachher oder wenn wir zur Fragerunde kommen, zu mir kommen und mir noch ein Argument nennen, wenn Sie eines kennen, was ich bisher nicht kenne. Und vielleicht lasse ich mich dann ja überzeugen. Aber bisher ist mir kein einziges Argument begegnet, was ich wirklich überzeugend finde. Warum? Weil die meisten Argumente gegen Gott sind gar keine Argumente gegen Gott, sondern sie sind nur Argumente gegen ein bestimmtes Gottesbild, aber nicht gegen Gott. Ich werde Ihnen das auch gleich an Beispielen zeigen. Ich nehme verschiedene Argumente aus der Geschichte, die bis heute immer wieder aufgewärmt werden. Erstes Argument, was vorgebracht worden war, oder eines, das ich jetzt nennen will, das kommt von Ludwig Feuerbach. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Ganz bekannter Vordenker des Sozialismus und des Atheismus im 19. Jahrhundert, deutscher Philosoph. Der hatte dann die Lehre von Hegel genommen und auf den Kopf gestellt. Ich kann Ihnen jetzt nicht viel erklären mit Hegel, so haben Sie den Namen nur mal gehört. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, lesen Sie im Buch nach oder ich erkläre Ihnen das auch noch später. Jedenfalls, der hat die These aufgebracht, kurz zusammengefasst, Gott ist eine Projektion der menschlichen Wünsche. Das hört man ganz häufig. Da wird dann gesagt, so im landläufigen Bereich, du bildest dir Gott ja nur ein, weil du das, was du dir vorstellst und wünschst, dann eben, du hast einen Gott erfunden. Und den hast du im Kopf erfunden und jetzt glaubst du daran. Projektion menschlicher Wünsche. Ich wünsche mir so sehr einen Gott, dass ich sage, ja, ich brauche den und dann erfinde ich den und hinterher finde ich mich ja bestätigt. Wir können diese Idee der Projektion sogar ganz bildlich verstehen. Nehmen Sie, modern, Sie haben jetzt einen Computer und mit PowerPoint malen Sie ein Gottesbild. Und dann haben Sie einen Beamer und beamen das an den Himmel, an die Wolkenwand und dann sehen Sie, ah, da ist Gott, also ist er da. So ähnlich. Und wenn mir jemand solch ein Argument sagt, auch der Ludwig Feuerbach, dann muss ich ihm erstmal zustimmen. Ich sage, ja, es gibt viele Menschen, die sich ihren Gott selbst erschaffen. Tatsächlich, da hat Feuerbach ja recht. Viele. Da gibt es zum Beispiel den, der erschafft sich seinen feministischen Gott. Gott ist Feminist. Ja, der kann man schaffen und daran glauben. Oder Gott ist Ökologe. Sein wichtigstes Anliegen ist die Reduzierung von CO2. Es gibt Leute, die glauben an solch einen Gott. Aber das sind alle selbstgeschaffene Götter. Aber hier würde ich die Rückfrage stellen, und das ist die entscheidende. Wenn Menschen sich selbst ein Gottesbild schaffen, Was sagt das darüber aus, ob es Gott wirklich gibt oder nicht? Ja, gar nichts. Also ich kann doch, meine Tochter hat das neulich getan, sie hat manchmal ihre kreative Phase, 12 Jahre alt, und dann hatte sie so selbst ein Auto entwickelt, wie sie dann an sich ein Auto vorstellt. Auto mit Swimmingpool und obendrauf eine Dachterrasse zum Sonnen und so. Und ich habe ihr gesagt, gut, wenn du Großes meinetwegen baust, vielleicht wird es ja noch ein Verkaufsschlager. Aber dieses Auto ist reines Fantasieprodukt. Technisch würde es vielleicht gar nicht gehen. Heißt es nun, weil meine Tochter ein Auto erfindet, was es gar nicht gibt, deshalb gibt es keine Autos. So argumentieren ja diese Atheisten. Nicht? Sie sagen, weil manche Menschen einen Gott erfinden in ihrer Fantasie, deshalb gibt es keinen Gott. Ja, bitte sehr, das ist doch gar nicht logisch. Ich kann es auch sagen mit dem Ehepartner, falls sie noch nicht verheiratet sind. Dann gibt es ja nicht Verheiratete, die entwerfen sich einen idealen Ehepartner, einen Traum-Ehepartner, den es natürlich nie geben kann. Der immer lieb und nett ist und immer nur sagt, wie kann ich dir denn helfen, und total verständnisvoll und was weiß ich, wie sie sich den noch vorstellen, und natürlich super hübsch und das auch noch mit 80 Jahren. Jetzt können sie sich den so vorstellen und in der Realität werden sie diesen Ehepartner wahrscheinlich nie finden. Heißt das nun, dass es gar keinen Ehepartner gibt? Na, natürlich nicht. Und hier ist das Hauptproblem von Ludwig Feuerbach. Er erkennt, dass manche Menschen den Gedanken an Gott missbrauchen, weil sie einen Gott erfinden, den es gar nicht gibt. Aber das sagt doch gar nichts darüber aus, ob es Gott gibt oder nicht. Das sagt nur darüber aus, dass manche Leute sich selbst ein Gottesbild schaffen, was aber nicht Gott entspricht. Und das wissen wir doch schon lange. Und in der nächsten Phase würde ich Ludwig Feuerbach antworten, ich glaube aber nicht an einen Gott, den ich mir selbst geschaffen habe. Denn wenn ich mir einen Gott selbst erschaffen würde, dann würde der ganz anders aussehen. Ich hätte zum Beispiel viel lieber einen Gott, der mir alles erlauben würde, was ich will. Der sagt, gut, Michael, mach, was du willst, du hast immer recht. Das ist so ein esoterischer Gott, nicht, der heute weitgehend vertrieben wird. So einer von Neil Donald Walsh oder auch in manchen charismatischen Kreisen. Ein Gott, der alle segnet und sagt, du bist mächtig, du bist stark, du bist gut, du bist immer gesund und immer reich und immer glücklich bis zum Lebensende. Solch einen Gott hätte ich gerne. Aber ich glaube an diesen Gott nicht, weil ich weiß, das ist nur ein Wunschgebilde. Ich hätte auch gern einen Gott, der alle Menschen rettet. Ja, ich will doch keinen in die Hölle schicken. Ich hätte gern einen Gott, der alle sagt, ach, okay, du hast zwar daneben, aber vielleicht noch nach katholischer Variante, na gut, damit er ein bisschen leiden muss, ein bisschen Fegefeuer, ne? Und dann doch in den Himmel. Fände ich sympathisch. Ich glaube, auch katholische Theologen haben deshalb das Fegefeuer erfunden, damit man so ein bisschen sympathischeren Gott hat, der nicht Leute für ewig verloren gehen lässt. Aber ich glaube an diesen Gott nicht, der alle Menschen rettet, weil davon nichts in der Bibel steht. Und weil ich weiß, das ist nur meine persönliche Vorstellung. Aber ein Gott, der nur meinen Wünschen entspricht, den muss es ja gar nicht geben. Ich glaube an einen Gott, wie er sich durch Jesus Christus geoffenbart hat. Und dieser Gott sagt eben nicht, alle werden gerettet. Der sagt nicht, Michael, tu, was du willst. Sondern er gibt mir Lebensanweisungen, wo er auch zeigt, das sollst du nicht tun und das ist gut für dich zu tun. An den glaube ich. Nicht an einen, den ich selbst erfunden habe. Also ich würde sagen, auf mich trifft das nicht zu. Ich habe keinen Gott, den ich selbst erfunden habe. Das war Ludwig Feuerbach. Also lassen Sie sich nicht provozieren durch das Argument, sondern sagen Sie durchaus, es gibt Menschen, die sich einen eigenen Gott erfinden. Aber das trifft nicht auf alle zu. Dann geht es weiter. Da haben wir dann Karl Marx. Karl Marx hat dann definiert, Religion ist Opium des Volkes. Lenin hat das dann weiterentwickelt und sprach dann, Religion ist Opium für das Volk. Unterschied besteht darin, Marx ging noch davon aus, die Menschen, die armen Menschen erfinden sich Gott, weil das Leben so öde ist. Und Lenin ging davon aus, die Regierung erfindet Gott, damit er die anderen unterdrückt. Nun, jetzt müssen wir wieder die Frage stellen, stimmt das? Und auch hier würde ich Ihnen raten, zuerst einmal, stimmt das ja auch? Klar. Es gibt Leute, denen es arm und dreckig geht, die glauben an Gott, weil es ihnen eine Hilfe ist. Und gerade im 19. Jahrhundert, denken Sie, industrielle Revolution. Da gab es in Deutschland, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, Leute, die haben 14 Stunden am Tag gearbeitet, Kinder und Jugendliche, und haben Hungerlohn dafür bekommen. Die Kindersterblichkeit war im 19. Jahrhundert größer als im Mittelalter. Es war schlimm in Deutschland, wenn Sie darüber etwas lesen. Und in dieser Zeit, dass da Menschen an Gott glauben, weil er ihnen Sinn und Ziel gibt, weil sie wissen, hier auf der Erde ist nicht alles vorbei, es gibt Gerechtigkeit Gottes. Das verstehe ich, dass Leute sich danach sehnen. Aber diese Sehnsucht nach einem Gott, der mir Trost gibt und Hilfe gibt im Leben, was ist denn daran schlimm? Und wieso zeigt das, dass es diesen Gott nicht gibt? Denn das, was Marx beschreibt, ist ja nur die Funktion, die Gott hat, nämlich, dass er die Armen und Verfolgten tröstet. Ja, und da würde ich sagen, ja und? Warum darf denn ein Gott, der existiert, den Menschen nicht trösten? Darf es nur einen Gott geben, der sie nicht tröstet? Oder manchmal ist das auch so provokativ, dann sagen die Leute, ja, du bist ja ein schwacher Mensch, du brauchst Gott ja nur, weil du allein nicht zurechtkommst. Und dann würde ich vielfach den Leuten sagen, sie haben ganz genau recht, ich komme allein nicht zurecht. Ich brauche Hilfe, ich schaff's alleine nicht. Lassen Sie sich nicht provozieren. Denn als Christen glauben wir das doch, oder? Wir glauben doch, dass Gott unsere Sünde beseitigt, dass wir in unserem täglichen Leben nicht allein zurechtkommen. Deshalb sage ich Gott jede Woche, jeden Tag meine Sorgen, die mich bewegen, weil er mir hilft. Aber wo ist das Problem? Darf ich nur an einen Gott glauben, der mir nicht hilft? Denn die Frage, ob dieser Gott existiert oder nicht, ist doch nicht damit beantwortet, ob er mir hilft oder nicht. Das heißt, wenn mir einer vorwirft, du glaubst nur an Gott, weil er dir hilft, dann würde ich sagen, ja klar, ich glaube nicht nur daran, weil er mir hilft, aber auch daran, weil er mir hilft. Wo ist das Problem? Die Frage ist ja, die beantwortet werden muss, wenn ich an Gott glaube und er hilft mir, ist ja immer noch unbeantwortet, ob der nun wirklich existiert oder nicht. Und dass Menschen in Notlagen eher nach Gott suchen, das wissen wir alle. Aber das ist ja genau dasselbe, so könnten Sie gegen den Zahnarzt argumentieren. Sie können sagen, ich erfinde den Zahnarzt nur, weil er mir hilft, wenn ich Zahnschmerzen habe. Und tatsächlich, die meisten von uns denken nur an den Zahnarzt, die meisten, also die, die gut sind, die machen es auch so, nicht? Aber ich gehöre leider zu denen, die ungern zum Zahnarzt gehen und deshalb, naja, ich putze mir dann die Zähne, aber hingehen tue ich dann meistens doch erst, wenn irgendwas weh tut. Also nicht zum Vorbild für Sie, nicht? Aber ist leider so. Aber jetzt könnte jemand sagen, ja, du erfindest den Zahnarzt ja nur oder du brauchst ihn nur, wenn du Zahnschmerzen hast. Und jetzt kann ich sagen, naja, das stimmt schon, ich brauche den besonders, wenn ich Zahnschmerzen habe. Aber das heißt doch nicht, dass es keine Zahnärzte gibt. Nur weil ich ihn brauche, wenn ich Zahnschmerzen habe, oder? Und wenn wir dann weiter zu Lenin gehen, der sagt, das ist Opium für das Volk, dann will er sagen, Religion wird missbraucht von den Regierenden, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Und auch hier würde ich wieder sagen, Lenin, du hast recht, zumindest in dieser Hinsicht. Das stimmt. Wir sehen das doch massenhaft. Überall. Im Moment gerade mit der orthodoxen Kirche in Russland. Seitdem der Sozialismus vorbei ist, da hat die orthodoxe Kirche wieder ihre Machtbewusstsein, arbeitet jetzt zusammen mit Putin und all den anderen Leuten, die da sind, und versucht, alle anderen Christen an den Rand zu drängen. Freie Kirchen, evangelische Kirche, selbst katholische Kirche wird in Russland an den Rand gedrängt, weil die orthodoxe Kirche ihre Macht ausübt. Oder denken wir an die Machtspielchen der katholischen Kirche im Mittelalter. Wo dann einfach mal Leute, die Fürsten ausgeschlossen wurden aus der Kirche, um ihre Macht durchzusetzen, wo Kreuzzüge geführt wurden, um den Einfluss auszubauen. Tatsächlich gibt es doch Menschen, die Religion missbrauchen für persönliche Interessen. Und das gibt es manchmal auch in Gemeinden, aus denen wir sind. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber manchmal wird das auch da gemacht. Irgendeinen fertig zu machen mit theologischen Argumenten. Und in Wirklichkeit geht es um die gar nicht, sondern es geht in Wirklichkeit dafür, ich will gut rauskommen. Das gibt es. Aber hier wäre wieder meine Frage an Lenin, ja, was sagt das denn über die Existenz Gottes aus? Das heißt doch nur, dass manche Menschen den Gedanken an Gott missbrauchen können für ihre persönlichen Zwecke. Das heißt doch nicht, ob es Gott existiert oder nicht. Wir können alles missbrauchen, das Beste können wir missbrauchen. Da gibt es Islam, also radikale Muslime, die missbrauchen die Demokratie in Deutschland, um ihren Radikalismus verbreiten zu können. Freiheit für alle diejenigen, die Zwangsehen durchführen wollen. Das gibt es in Deutschland. Aber das heißt doch nicht, dass die Demokratie schlecht ist, sondern dass hier Menschen die Demokratie missbrauchen für ihre persönlichen Machtinteressen. Und das kann man alles. Man kann alles missbrauchen. Die besten Sachen. Nehmen Sie Medizin. Ist doch gut. Das hilft den Menschen. Ja, und was haben Mediziner im Dritten Reich getan? Die haben Experimente an Juden und KZ-Gefangenen durchgeführt, um ihren persönlichen Sadismus auszuüben. Oder denken wir an Deutschland, an die Mediziner, die dann andere töten. Mal vor das Gefängnis kommen und sagen, ach, wir haben Mitleid gehabt, wir haben denen eine Spritze mal gegeben. Zack, Euthanasie. Oder an denen, die von der Krankenkasse Medikamente abrechnen von Leuten, die lange gestorben sind. Natürlich ist das alles mies. Natürlich wird hier Medizin benutzt für persönliche Vorteile. Heißt das aber, dass Medizin generell schlecht ist oder nicht existiert? Natürlich nicht. Und wenn Menschen Religion missbrauchen und den Gedanken an Gott missbrauchen für persönliche Interessen, ist das schlimm. Es sagt aber über die Existenz Gottes gar nichts aus. Und das müssen wir dabei ebenfalls begreifen. Oder denken wir an die Diskussion, die durch Charles Darwin ausgelöst worden war, nämlich dem Erfinder, oder Erfinder ist eigentlich falsch, aber dem, der die Evolutionstheorie in besonderer Weise propagiert hat. Denn die Evolutionstheorie gab es schon in der Antike bei den alten Griechen. Die hatten schon unter anderem unter Plato eine Art Evolution, da geistige, kosmische Evolution. Es gab schon Ideen der Evolution im Mittelalter, aber in der Neuzeit, in der Naturwissenschaft ist sie durch Charles Darwin besonders gefördert worden. Und in Deutschland durch Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, Professor für Zoologie, ist der bekannte Mann, der die Evolution in Deutschland zum Durchbruch geführt hat. Und das mit Lug und Betrug. Das wissen wir heute aus der Wissenschaftsgeschichte. Wenn Sie darüber etwas lesen wollen, ich habe auch einen kleinen Aufsatz geschrieben, kann ich Ihnen gerne per E-Mail zuschicken. Denn der hat beispielsweise eine Liste von Embryonen veröffentlicht und wollte zeigen, dass in der Entwicklung der Embryonen sich doch die ganze Evolutionstheorie widerspiegelt. Und dann haben Wissenschaftler herausgefunden, dass diese Embryonenliste gefälscht ist. Und als er darauf angesprochen worden ist, hat er erstmal geleugnet. Und als man es ihm bewiesen hat, dann hat er gesagt, na ja, diese Kleinigkeiten, das macht doch jeder. Um der Wahrheit willen kann man doch auch etwas fälschen. Und das sind Naturwissenschaftler, die Evolutionstheorie in Deutschland zum Durchbruch verholfen haben. Schlimm. Und die Evolution wird heute insbesondere von Leuten wie Richard Dawkins und anderen benutzt als Argument gegen die Existenz Gottes. Und ich möchte heute Morgen keinen Vortrag halten über Evolution pro und contra, will ich gar nicht. Ich habe da eine persönliche Überzeugung dazu. Sie können auch ein kleines Heftchen von mir lesen und erstehen über Schöpfung und Evolution und diese Auseinandersetzung. Aber ich glaube, dass es für die Frage nach Gott gar nicht relevant ist. Denn selbst nehmen wir einmal an, die Evolution würde wirklich stimmen. Ich sage das hier im Konjunktiv, ganz bewusst nochmal. Also Konjunktiv. Nehmen wir an, die Evolutionstheorie würde stimmen. Wir müssten auch noch sagen, welche Evolution. Es gibt ja ganz unterschiedliche Formen der Evolutionstheorie. Aber wenn die Evolution stimmen würde, was sagt sie über die Existenz Gottes? Kann mir da jemand eine Antwort geben? Gar nichts. Die Evolutionstheorie will doch bloß beschreiben, wie das Leben auf der Erde sich entwickelt hat. Und was sagt das über Gott? Nichts. Es könnte doch einen Gott geben, der dahinter steht und das Ganze anschiebt, die Evolution. Was weiß ich, da mal die Gene austauscht und so. Wenn Menschen schon Gentechnologie betreiben könnten, könnte Gott doch auch. Oder es könnte ein Gott sein, der einfach zuschaut, wie eine Art Experiment. Lassen wir das mal sich entwickeln und schauen wir mal zu. Was weiß ich. Ich will Ihnen nicht sagen, dass ich an diesen Gott glaube. Verstehen Sie mich richtig. Ich glaube nicht an einen Gott, der so etwas macht. Aber es wäre zumindest denkmöglich. Und wenn wir mit einem Atheisten reden, dann müssen wir nicht gleich die gesamte christliche Dogmatik verteidigen, sondern erstmal geht es darum, gibt es überhaupt einen Gott? Oder stimmen seine Argumente gegen Gott? Und da müssen wir sagen, es könnte doch solch einen Gott geben, der die Evolution benutzt, der sie gebraucht, der zuschaut oder der sie sogar steuert oder was weiß ich. Es könnte solch einen geben. Also es ist kein gutes Argument gegen die Existenz Gottes. Ich hoffe, Sie verstehen mich richtig. Ich will mit einem Atheisten kein Kampffeld eröffnen, was nicht weiterführt. Denn wenn ich ihn überzeugt habe, die Evolutionstheorie ist falsch, dann muss der immer noch nicht an Gott glauben. Dann sagt er halt, naja gut, dann ist die Welt halt irgendwie anders entstanden, aber auch ohne Gott. Das heißt, das führt nicht weiter. Das heißt, warum wollen Sie mit einem Atheisten endlos über die Evolution diskutieren, wenn es nicht weiterführt, ihn und Sie auch nicht? Deshalb weisen Sie ihn darauf hin, die Evolutionstheorie ist gar kein Argument gegen Gott. Ja, dann können wir weitermachen. Sind wir bei Friedrich Nietzsche. Gott ist tot. Ja, das klingt gut. Also wer mal so markige Sprüche lesen will, der ist bei Nietzsche richtig. Der haut so richtig rein, wie man so sagt. Ne? Also da sind so krasse Aussagen. Würden Jugendliche heute sagen, krasse, nicht? Oder Hammeraussagen, oder so sagt man das dann ja. Ne? Das schon, aber steckt nichts dahinter. Nietzsche ist gut, um ihn zu zitieren, aber logisch gar nicht. Denn der behauptet einfach, sagt, Gott ist tot. Und da frage ich ja, wieso denn? Wir haben ihn getötet. Also, hey, bitte sehr, wie hast du denn Gott getötet? Ja, mit dem Verstand. Ja, nur Gott lässt sich wohl nicht mit dem Verstand töten. Und da müsste man auch sagen, wenn du ihn getötet hast, dann hat er ja bisher gelebt. Also hat es ja doch einen gegeben. Das ist auch absurd, nicht? Und dann müssen wir sehen, bei Nietzsche, da er hat keine guten Argumente gegen Gott, auch wenn er häufig zitiert wird, sondern Nietzsche spiegelt in seinen Schriften einfach wieder seine persönliche Auseinandersetzung, sein Ringen um die Existenz Gottes. Dieser arme Mann hat sein Leben lang darum gerungen, gibt es Gott oder nicht? Und weil ihm wenig Christen begegnet sind, die für ihn überzeugend waren, kam er dann dazu, nein, wahrscheinlich gibt es Gott auch nicht, sonst müsste es überzeugtere Christen geben. Fröhlichere Christen geben für ihren Glauben. Und zum Teil hat er ja recht. Leider gebieten die Christen nicht immer ein gutes Spiegelbild für Gott und sein Wesen. Leider. Und da sind wir alle mit dabei, weil wir alle Menschen sind. Leider. Aber das hat ja nichts mit Gott zu tun. Und seiner Existenz. Bei Nietzsche, da würde ich sogar sagen, jeder überzeugte Atheist sollte mal Nietzsche lesen. Denn dann kommt er auch zu derselben Verzweiflung, zu der Nietzsche gekommen ist. Wo er sagte, wenn es keinen Gott gibt, bricht alles zusammen. Wir haben keine Ethik mehr, keine Moral mehr, wir haben keinen Sinn im Leben mehr, kein Ziel im Leben mehr. Es ist alles dir zur Disposition. Und dann merkt ein Atheist, was es wirklich bedeutet, Atheist zu sein. Die meisten sind ja eher Salon-Atheisten. Das heißt, sie diskutieren gerne darüber und sie leben in ihrem Alltag ganz glücklich mit christlichen Maßstäben. Denn unser ganzes Grundgesetz ist ja auf christlichen Maßstäben aufgebaut. Überhaupt der Gedanke der Demokratie kommt aus christlichen Erwägungen. Denn eine moderne Demokratie ist aus christlichen Maßstäben entstanden. Da gibt es manche Leute, die sagen, ja, damals in Athen gab es das dann ja schon. Ja, dann schauen Sie mal genau hin. In Athen gab es ja keine Demokratie wie heute. In Athen durften erstmal nur die Männer wählen. Nicht? Und dann durften die Sklaven auch nicht wählen. Und die Leibeigenen auch nicht. Und die Fremden auch nicht. Das heißt, hinterher waren das ungefähr 10% der Bevölkerung. Aha, also Demokratie, wo 10% der Bevölkerung bestimmen dürfen. Ist das das, was wir heute haben? Nö. Gar nicht. Demokratie, wie wir sie haben, geht ja davon aus, der Mensch ist gleich vor Gott und voreinander. Und woher kommt denn dieser Gedanke? Ja, aus der Bibel. Weil da steht nämlich, alle sind Geschöpfe Gottes und alle sind gleich. Rein verstandesmäßig, wie wollen Sie das denn bitte sehr begründen? Da sage ich, der eine ist Kind eines Reichen, der andere Kind eines Armen. Der eine wird mit einem IQ von 150 geboren und der andere mit einem von 50. Wo sind die denn gleich? Oder Männer und Frauen? Ja, treten doch mal an, im Boxkampf, Männer gegen Frauen. Ja, da haben die Frauen doch meistens keine Chance. Also ich meine, gegen so schwächliche Männer wie ich vielleicht, nicht? Aber gegen so einen richtig durchtrainierten, da hat doch eine Frau keine Chance. Ja, da macht man doch Unterschiede. Warum spielen die Frauen in der deutschen Bundesliga, in der Männerliga nicht mit? Ja, weil man sagt, die können eben nicht so richtig, also nicht so schnell laufen wie die Männer oder so stark, die haben ihre eigene Liga. Ja, dann merken wir, das ist doch nicht gleich der Mensch. Mann ist nicht gleich wie Frau und reich ist nicht gleich wie arm und intelligent ist nicht so gleich wie dumm und schön ist nicht gleich wie hässlich. Die Menschen sind doch gar nicht gleich. Ist doch Quatsch. Also nicht, dass ich Ihnen jetzt sagen will, das sei so. Ich will Ihnen nur sagen, wir meinen, die Menschen sind gleich, weil es die Bibel sagt, weil sie vor Gott gleich sind. Das ist alles christlich durchdrungen. Warum wird denn heute jemand, der einen anderen ermordet, generell vor dem Gesetz ohne Ansehen der Person verurteilt? Weil Gott es sagt. Bei den alten Germanen war es so, wenn ein Germanenfürst gesagt hat, Kopf ab. Ja, dann fiel der Kopf schon fast von selbst ab und der wurde auch nicht bestraft dafür. Hingegen, wenn ein Leibeigener einen umgebracht hat, also für den war ja gleich Schluss. Da wurde vollkommen unterschieden, je nachdem zu welcher, da musste man Strafe bezahlen. Für eine alte Frau musste nur die Hälfte bezahlt werden für eine junge Frau. Und da kann man sagen, ist doch logisch, nicht? Eine junge Frau kann doch mehr leisten, die kann doch mehr Kinder bekommen, eine alte nicht. Also so dachten die alten Germanen. Und da müssen wir sagen, klingt doch logisch. Und heute argumentiert man immer mehr in die Richtung. Da sagt man, ab einem bestimmten Alter, in England bekommt man keine Operationen mehr. Ab einem bestimmten Alter bist du nicht mehr lebenswert. Ja, so denkt der gottlose Mensch. Das heißt, das, was wir in unserem Grundgesetz haben, kommt alles aus der Bibel. Und da, wo man die Bibel und Gott leugnet, wird das immer mehr zur Disposition gestellt. Und das kann uns Nietzsche beibringen, indem wir nämlich sehen, welche Konsequenzen hat die Gottlosigkeit. Und die sind erschreckend. Also deshalb, da sollten wir gar nicht uns freuen, gottlos zu sein. Das ist Nietzsche. Und dann kommt Freud, Sigmund Freud. Der wohl hat dann gesagt, Gott oder Religion sei eine kollektive Neurose oder Psychose, sagt er manchmal auch. Also so gibt es das bis heute. Heute, wenn Sie irgendwo in eine Klinik kommen und Sie sagen, ich bete regelmäßig und Gott hilft mir, dann hört der Psychologe schon ganz konzentriert zu und behandelt Sie dann bald als religiös neurotisch. Ja, weil Sie glauben, dass es ein Wesen jenseits von Ihnen gibt, mit dem Sie sprechen können. Ja, das ist ja schon krankhaft. Echt? Der sagt ihnen das nicht. Der ist dann lieb und nett und sagt, ja, erzählen Sie mal ein bisschen mehr davon. In Wirklichkeit meint er schon, oh, ganz schlimm krank, ganz schlimm problematisch, ne, dieser Mensch. Ja, das ist die Gottlosigkeit. Und die kommt sehr stark von Sigmund Freud, denn der hat gesagt, dass der Mensch Gott erfindet als eine Art Über-Ich, was dem Menschen sagt, wie er richtig zu reagieren hatte. Nur erstmal müssen wir sagen, dann, lieber Sigmund Freud, dann ist die Großteil der Menschheit krank. Vielleicht müsste man dann ja sagen, normalerweise sagt man ja, krank ist die Minderheit, nicht? Also sind die Ausnahmesituation. Da müssten wir sagen, sind ja eher krank die Atheisten, weil es die Minderheit ist in der Geschichte und auch in der Gegenwart. Naja, aber so wollen wir mal nicht statistisch uns da auf Haarspalterei einlassen. Aber generell müsste man sagen, ja, worin soll bitte sehr denn die Krankheit bestehen? Denn das, was Sigmund Freud hier tut, ist ja nicht mehr als eine Behauptung. Er behauptet einfach, es sei krankhaft. Wo sind denn die Beweise? Wieso ist das denn ein Ergebnis der Krankheit? Ich habe doch in meinem Leben Dinge, auf die ich mich verlasse. Ich habe Gebetserhörungen. Ich habe erfüllte Prophetien in der Bibel. Sind die denn nur Produkt meiner Fantasie? Wohl kaum. Dann müsste man sagen, vielleicht hat Sigmund Freud Probleme mit Religion gehabt. Und deshalb hat er sie als krankhaft eingeordnet. Wieso sollten wir krank sein? Also ich fühle mich weder krank, noch bilde ich mir irgendwelche Sachen ein. Ich habe eher den Eindruck, da gibt es einige Esoteriker, die plötzlich sich Edelsteine hinlegen und meinen, die strahlen da und heilen sie von irgendwelchen Krankheiten. Das scheint mir eher etwas problematisch, als dass ich zu einem Gott spreche, von dem ich in der Geschichte weiß, der hat historisch nachprüfbar in die Weltgeschichte eingegriffen. Ein Gott, der mir in meinem persönlichen Leben weitergeholfen hat. Das halte ich gar nicht für krankhaft, sondern für höchst gesund. Aber hier müsste man sagen, lieber Sigmund Freud, wo sind denn die Beweise, dass das krankhaft ist? Das ist doch nur eine Behauptung. Und so gibt es einige Argumente, die Leute uns nennen und wo sie meinen, die seien ganz überzeugend, dass es keinen Gott gibt. Und in Wirklichkeit sind die gar nicht so überzeugend, wie wir das manchmal verkauft bekommen. Und jetzt gäbe es natürlich noch zahlreiche mehr. Ich habe hier ja nur stellvertretend einige Beispiele genannt. Aber einige der, die häufig vorkommen. Dieses Argument, ich sehe Gott nicht und deshalb gibt es ihn nicht, darauf bin ich jetzt gar nicht eingegangen oder nur am Rande eingegangen, weil dieses Argument natürlich vollkommen dumm ist. Entschuldigen Sie, wenn ich das so radikal sage, aber das ist ja vollkommen klar. Wenn ich nur davon ausgehe, dass das existiert, was ich sehe, ja, was existiert denn dann für den Blinden? Dann könnte der behaupten, es gibt gar nichts, weil ich nichts gesehen habe. Oder kommen Sie mal hier in diesen Raum, heute Nacht, wir lassen die Rollläden runter, ich schalte das Licht aus und dann frage ich Sie, gibt es mich noch? Ja, was hat denn das zu sagen? Doch nicht nur, was ich sehe. Ja, physikalisch, ich hoffe, Sie können das jetzt nachvollziehen, physikalisch ist es ja sogar so, dass Sie eigentlich gar nichts sehen können. Immanuel Kant drückte das mal so aus, das Ding an sich, das können wir gar nicht begreifen und beschreiben. Warum? Das, was wir sehen, ist ja nur die Reflexion des Lichtes in unseren Augen. Ob da überhaupt etwas ist, können wir gar nicht sagen. Wir können nur sagen, das sind Lichtstrahlen, die da drauf fallen und reflektiert werden und die bewirken irgendeine Reizung in meinem Gehirn. Mehr ist das nicht, rein naturwissenschaftlich. Ob da irgendetwas ist, kann kein Mensch von uns sagen. Oder wie sieht es beispielsweise aus mit Radiostrahlen, Handystrahlen? Gibt's die oder nicht? Haben Sie mal welche gesehen? Ja, die schwirren gerade hier durch den Raum. Ne? Auch hier, überall durch den Raum. Man spricht ja von Elektrosmog. Ne? Sehen Sie die? Gibt es die? Ja, jetzt sagen wir, okay, die gibt es, weil ich ja mein Handy benutzen kann. Gab es diese Strahlen denn auch schon, bevor man das Handy erfunden hat? Ja, natürlich gab es die. Es gab ja niemanden, der telefoniert hat. Also nicht, dass Sie jetzt meinen, das waren die Außerirdischen. Aber diese Strahlen gibt es ja auch durch natürliche Eminenten. Das heißt beispielsweise durch diese weißen Zwerge, durch kosmische Explosionen werden ja auch Radiostrahlen abgesandt. Nur so Rauschstrahlen, aber die Strahlen gab es natürlich vorher auch. Gab es radioaktive Strahlen, bevor Madame Curie die entdeckt hat? Na natürlich. Man hat sie nur später entdeckt. Das heißt, es ist doch absurd zu behaupten, nur was ich sehen kann oder nur was die Wissenschaft heute beweisen kann, das existiert. Und alles, was die Wissenschaft nicht beweisen kann, existiert nicht. Ist doch absurd. Dann müssten wir davon ausgehen, bevor die Wissenschaft die radioaktiven Strahlen entdeckt hat, gab es keinen radioaktiven Strahl. Das ist doch Quatsch. Bevor die Naturwissenschaftler nicht beweisen konnten, dass es Atome gab, gab es keine Atome. Ist doch Quatsch. Bevor die Astronomen den Pluto nicht entdeckt haben als Stern, gab es den Pluto nicht. Das ist doch auch Quatsch. Die Realität ist doch viel, viel mehr als das, was Wissenschaft heute beschreiben kann. Und deshalb solche Argumentation, da sollten wir uns auch nicht drauf einlassen, sondern einige Gegenbeispiele nennen, zum Nachdenken anregen. Das ist doch kein Zeichen dafür, dass es keinen Gott gibt. Wenn wir in dieser Diskussion dann weiterkommen, dann hoffentlich wird unser Gesprächspartner eingestehen, ja, es gibt kein eindeutiges Argument gegen die Existenz Gottes. Und in der zweiten Phase des Gespräches, da wird er uns herausfordern, was spricht denn für die Existenz Gottes? Und erst jetzt sollten wir in dieses Gespräch eintreten, für die Argumentation, für Gott zu argumentieren. Allerdings, auch in aller Bescheidenheit. Warum in Bescheidenheit? Wir haben gestern schon etwas darüber diskutiert. Meine Behauptung ist, es gibt keinen eindeutig naturwissenschaftlichen Beweis für die Existenz Gottes. Sie haben hoffentlich gut zugehört dabei. Ich sage keinen eindeutigen naturwissenschaftlichen. Und wenn wir jetzt etwas mehr Zeit hätten, ich würde es Ihnen erklären. Ich glaube eben, die Naturwissenschaft kann gar keine Aussage über Gott machen. Ich habe das gestern etwas erklärt, möchte hier das nur kurz sagen. Die Physik, die Chemie, die Biologie, die kümmert sich ausschließlich um Dinge dieser Welt, die wir ins Labor sperren können, zerteilen können, untersuchen, bestrahlen, wiegen, messen. Aber das können wir nicht mit Gott. Wir können Gott bloß da erkennen, wo er Spuren hinterlässt, da wo er sich offenbart. Wenn Gott sich in den letzten Winkel des Universums zurückziehen würde und sagen würde, ihr Erde, macht doch was ihr wollt, ihr seid mir egal. Wie wollten wir je etwas über Gott sagen können? Wenn Gott nicht Gegenstand dieser Welt ist, und das ist er ja nicht, und zwar in keiner Religion, auch im christlichen Glauben nicht, dann können wir nur etwas über ihn sagen, wenn er etwas selbst von sich preisgibt. Biblisch gesagt, wenn er sich offenbart. Und genau ist das ja auch das, was wir als Christen behaupten. Wir sagen eben, wir wissen nur von Gott, weil er sich offenbart hat. Wie sagt das denn Jesus? Wer weiß was über den Vater? Was sagt Jesus da? Kennen Sie die Stelle? Er sagt nämlich, nur keiner weiß etwas über den Vater im Himmel als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart. Das ist doch das, was wir glauben. Und das ist genau, was ich jetzt gesagt habe. Wir werden keine Beweise über Gott naturwissenschaftlich formulieren können, weil Gott nicht von uns kontrollierbar ist, weil wir ihn nicht ins Labor einsperren können, weil er nicht ein Gegenstand dieser materiellen Welt ist. Und Naturwissenschaft definiert sich ja, dass sie sich nur mit der materiellen Welt beschäftigt. Und deshalb, was die Naturwissenschaft zeigen kann, ist nur, Gott ist kein Bestandteil dieser materiellen Welt. Und da können wir sagen, Amen, das wussten wir schon vorher. Das stimmt. Aber mehr kann Naturwissenschaft nicht tun. Und deshalb, wenn Richard Dawkins in seinem Buch versucht, mit der Biologie zu beweisen, dass es keinen Gott gibt, das hätte ich ihm auch vorher sagen können. Denn wie will die Biologie denn bitte sehr Gott beweisen? Kann ich da Verhaltensuntersuchungen machen? So wie bei Tieren. Ich beobachte, wie sie sich verhalten. Ja, bitte sehr, wie will er denn Gott beobachten? Oder will er Zellbiologie machen? Er zerschneidet die Tiere und legt sie unter das Mikroskop. Ja, wie will er das denn mit Gott machen? Es gibt kein Mittel der Biologie, mit dem er Gott untersuchen kann. Also ist sein Endergebnis nur, die Biologie kann nicht beweisen, dass es einen Gott gibt, der biologisch als Wesen, Lebewesen der Welt existiert. Ja, das glauben wir auch. Deshalb, wir sollten auch nicht versuchen, naturwissenschaftliche Beweise für die Existenz Gottes zu formulieren. Das geht gar nicht, weil die Naturwissenschaft kein Instrumentarium hat, um Gott untersuchen zu können. Das heißt nicht, dass wir nicht gute Gründe haben, von der Existenz Gottes auszugehen. Das schon. Wir haben gute Gründe. Welche sind diese guten Gründe? Ich nenne hier bloß einige wenige, die können Sie noch ausbauen. Ein guter Grund ist, wir haben historische Berichte darüber, die uns glaubhaft vermitteln, dass hier auf der Erde sich Gott offenbart hat. Wie? Zum Beispiel durch Prophetie. Nun, es gibt viele Leute, die treten auf als Propheten. Sie können jedes Jahr ein neues Handbuch oder astrologisches Buch kaufen über die Zukunft des nächsten Jahres. Sie werden allerdings erstaunt feststellen, am Ende des Jahres war da 90% falsch. Und der Rest, der war Spekulation. Also ich hätte Ihnen vor einem Jahr sagen können, es wird eine neue Bundesregierung geben. Hat sich erfüllt, ne? Ich bin ein guter Prophet dabei. Ich kann Ihnen auch jetzt die Prophezeiung sagen, diese Wirtschaftskrise wird vorbeigehen. Ja klar, ist nur eine Frage der Zeit. Irgendwann wird die vorbeigehen. Und welche Schäden dadurch kommen, wer weiß. Also ich könnte Ihnen einige solche Prophezeiungen sagen, aber die Prophezeiungen der Bibel sind von einer anderen Qualität. Denn die sind ganz konkret, so konkret, dass sie kein Mensch, und das schon gar nicht Jahrhunderte vorher, sagen konnte. Und gerade das Matthäus-Evangelium zitiert ja in jedem Kapitel, wie geschrieben steht bei den Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und so weiter. Und dann wird im Detail gesagt, Geburtsort Jesu, dass seine Mutter eine Jungfrau sein wird, dass er nach Ägypten fliehen wird, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er in Nazareth aufwachsen wird, dass er ein Galiläer sein wird und so weiter und so weiter. Da ist die Frage, ja, wie bitte sehr hat das denn jemand vorhersehen können? Wie hat jemand den Untergang von Tyrus und Sidon vorhersehen können, der in der Bibel detailliert beschrieben steht? Wie hat jemand vorhersehen können, dass das Volk Israel verfolgt werden wird, in alle Winde zerstreut werden wird und dann sich wieder sammelt in dem verheißenen Land? Wer hätte das so vorhersehen können? Denn damals, der Wahrscheinlichkeit nach, hätte man sagen können, die Etrusker, ein viel einflussreicheres Volk im frühen Rom, die werden einmal verfolgt und die werden sich wieder sammeln. Wäre aber Pech gewesen. Die Etrusker waren damals einflussreicher, heute weiß kein Mensch mehr, wo die geblieben sind. Ja, und da müssen wir sagen, das ist kein Wahrscheinlichkeitsurteil, sondern das ist übernatürlich. Wenn wir in der Bibel lesen, was da über das Menschsein beschrieben wird, wie wir als Menschen reagieren, dann können wir das lesen und wir können immer wieder denken, das stimmt, das ist ganz genau so, wie ich bin, so wie ich reagiere. Die Bibel malt uns kein Scheinbild des guten, positiven Menschen vor Augen, sondern zeigt uns in unserer Tiefe, wie wir eigentlich sind, selbstsüchtig, egoistisch und so weiter. Dass selbst manchmal da, wo wir Geld spenden, das dann doch noch wieder im Kern was Egoistisches hat. Ich will jetzt, dass Gott sich revanchiert und mir ein Geschenk macht oder ich gut anerkannt bin oder dass die anderen sehen, wie großzügig ich bin oder was weiß ich. Häufig stecken auch solche Sachen dahinter. Und ich will Ihnen jetzt gar nicht sagen, Sie sind böse, das bezieht sich auf mich erst einmal. Ja, die Bibel beschreibt, wie ich bin. Aber zum Glück kommt es ja nicht darauf an, dass ich perfekt sein muss. Sondern die Bibel bietet die einzige Möglichkeit, wie wir aus diesem Kreislauf, wo wir uns nur um uns selbst drehen, herauskommen können. Und da wird gesagt, nur Gott kann uns da herausreißen. Und so genau wie die Bibel unser psychisches, seelisches, geistlichen Zustand beschreibt, tut das kein Psychologe unserer Zeit. Woher kommt das? Woher wissen die das? Dann können wir sagen, da haben doch viele Leute in ihrer Vergangenheit Erfahrungen mit Gott gemacht. Woher kommen die? Einer unserer Schüler war wegen seines Praktikums in Russland, und zwar am Ural. Er hat dort mit Russen gearbeitet, die drogensüchtig sind. In Russland ein riesiges Problem. Und sie sind dort in einer Drogenrehabilitation, die eine Erfolgsquote von 80% haben. Wenn Sie mal hier mit Drogenrehabilitation zu tun haben in Deutschland, dann sagen Sie, das kann es gar nicht geben. Man ist in Deutschland froh, wenn man 10% hat. Froh. 90% mindestens fallen zurück. Ja, woher kommt das? Weil die meisten dieser Drogensüchtigen lernen wegen der Drogenrehabilitation Gott kennen, werden gläubige Christen und das verändert das Leben. Ja, woher kommt das denn? Da ist Gott, der ist wirksam. Wir haben einen Bibelschüler, der war 10 Jahre, bevor er zur Bibelschule gekommen ist, war der Penner. Das heißt, so einer, wie Sie den treffen, der mit der Rotweinflasche da vor dem Aldi sitzt und dann schön trinkt und das war sein Leben, das fand er gut. Und dann hat er Gott kennengelernt, sein Leben hat sich total verändert. Sie würden den heute nicht mehr wiedererkennen. Das hat Gott gemacht. Das heißt, Gott, der in unser Leben eingreift, unser Leben verändert, das ist auch ein Argument für die Existenz Gottes, das wir anführen können. Vielleicht Ihre Erfahrungen, die Sie mit Gebeten gemacht haben, wo Gott eingegriffen hat, das können wir doch nennen. Das ist, wir wollen ja nicht sagen, Gott ist ein Automatismus. Immer wenn ich bete, passiert das. Nein, das nicht. Gott ist ja ein freies Wesen, so verstehen wir ihn. Natürlich kann er auch Nein sagen, aber immer wieder greift er dort ein. Ich erlebe, wie, wenn ich in der Bibel lese, Gott persönlich zu mir spricht. Ich lese gerade das, was ich in dem Moment brauche und nicht durch Einbildung, sondern weil ich ausgehe, Gott spricht da zu mir. Das, was wir auch anführen können, ist durchaus die Schöpfung, eines der ältesten Argumente für die Existenz Gottes. Wie ist es zu dem gekommen, was wir heute vor Augen haben? Und ich glaube, hier müssen alle sagen, ja, das deutet am ehesten darauf hin, da steht ein Gott dahinter. Wie kann es diese Vielfalt, diese fein aufeinander abgestimmten Ökosysteme geben? Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie über Gott staunen wollen, lesen Sie mal ein medizinisches Buch oder ein biologisches, dann können Sie über Gott staunen. Ich hatte kürzlich eines gelesen über den Blutkreislauf. Und da wurde beschrieben, was alles in dem Blutkreislauf stattfindet. Welche Stoffe da drin sind, in welcher Konzentration. Und wenn da nur ein bisschen durcheinander kommt, dann zack, der Mensch stirbt. Da Da muss ich doch sagen, das ist doch erstaunlich. Welcher Konstrukteur heute kann eine so komplexe Maschine erfinden wie den menschlichen Körper? Keiner. Ja, da merken wir, wo gibt es zum Beispiel den Computer, der 80 Jahre lang hält und sich selbst noch repariert? Ja, gar nicht. Da kann man froh sein, wenn er ein paar Jahre hält und das tut, was er tun soll. Wo gibt es das Auto, das 80 Jahre lang läuft? Und zwar jeden Tag, nicht nur ein paar Stunden am Tag. Gibt's nicht. Es gibt keine Maschine, die Menschen entwickeln können, die so komplex und so super funktioniert wie der Mensch. Dass da auch mal Krankheiten kommen, na bitte sehr, das kann auch passieren. Nach der Bibel, weil wir in einer von Gott abgefallenen Welt leben. Aber selbst in der funktioniert das doch noch bestens. Und zwar ohne, dass wir irgendwas machen müssen. Sie müssen nicht erst, wenn Sie geboren sind, Ihre Betriebsanleitung durchlesen. Das funktioniert einfach so. So genial hat Gott das gemacht. Das deutet doch hin auf einen Superingenieur, der dahinter steckt. Das ist für mich auch ein Hinweis auf Gott, der dahinter steckt. Das sind jetzt nur ein paar Argumente, einige wenige Argumente, die sind keine Beweise, sage ich deutlich, aber es sind Hinweise, und zwar gute Hinweise, auf die Existenz Gottes. Bringen Sie die aber erst an, wenn Sie erstmal geklärt haben, dass es keine guten Argumente gegen Gott gibt.